Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen und moin zu einer weiteren Episode von Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Dass die Einreichungsphase vom Deutschen Fotobuchpreis seit 15. April begonnen hat, habt ihr sicher mitbekommen, oder? Wenn nicht, dann schnell unter deutscherfotobuchpreis.de schauen. Und am 20. November geht unser Festival in Regensburg in die vierte Runde mit tollen Gästen beim Symposium und mit der Fotobuchpreisverleihung am 22. November. Mehr dazu immer wieder hier im Podcast, sowie in unserem Newsletter und bei Instagram und Facebook. Ja, mein Interviewpartner heute gründete zunächst eine Galerie in Hamburg, ging dann auf eigene Faust nach Kalifornien, um unter anderem bei der Galerie Sputmagers in L.A. und später in Berlin zu arbeiten. Danach widmete er sich aber dann doch ganz der Fotografie und lebt heute mit seiner Familie im Allgäu. Herzlich willkommen, Lucien.
Ja, vielen Dank, Andi.
Ja, jetzt haben wir ja gerade in der Einführung schon so ein bisschen was gehört, aber jetzt erzähl's noch mal persönlich sozusagen. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
Meine erste Berührung mit Fotografie oder mit dem Medium Fotografie kam durch meine Eltern. Meine Mutter ist Fotografin gewesen, klassisch Studiofotografie, Porträtaufnahmen, Passfotos, Hochzeitsaufnahmen. Damals alles noch analog und sie hatte mich als Kind auch öfter mitgenommen ins Studio. Entweder war ich manchmal auch ein Fotomotiv oder konnte mir einfach dort Sachen anschauen. Das war so das eine. Und mein Vater, da erinnere ich mich noch dran, war so der klassische, wenn Familienfeiern waren oder irgendwelche Reisen waren, immer derjenige, der fast schon etwas penetrant eine Kamera immer dabei hatte und auch mal sehr nah an uns dran war und alles festgehalten hat. Also das war so die ersten beiden Berührungen mit Fotografie. Und dann ist das eigentlich so ein bisschen versackt. Und es richtig aufgenommen wieder mit Fotografie, habe ich das dann 2012. Das kam, da habe ich eine Galerie mit zwei Freunden in Hamburg gegründet. Und da bin ich in Kontakt mit Larry Lazarus gekommen. Der macht so schwarz-weiß Feinart-Baryt-Abzüge, auch für Griffelkunst in Hamburg. Und ich bin zu meinem Arbeitsweg zur Galerie oft bei ihm vorbeigekommen, an seinem Atelier. Und das hat mich einfach fasziniert, was da so passiert ist, was für Bilder da ausgestellt wurden. Und ja, bin ich dann wie 4-5 Mal vorbeigelaufen. Und irgendwann habe ich mich getraut oder das Bedürfnis war so groß, da mal reinzugehen und habe mich da vorgestellt. Und dann hat so ist langsam angefangen, dass ich ihm assistieren konnte in der Dunkelkammer, verstanden habe, wie man selber Abzüge macht, Ausschnitte bestimmt. Und das hat auf jeden Fall mich stark geprägt. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch analog fotografiert. Meine Mutter hatte mir ihre erste Kamera geschenkt, so eine Canon AE1, die ich heute auch immer noch habe. Und dann war mein Interesse an Fotografie stärker geweckt. Dann bin ich mal nach Hannover gefahren, zu der Fotohochschule dort, wo Rolf Nobel, glaube ich, zu der Zeit noch unterrichtet hat. Habe ich mir den ersten Fotobeitrag angehört. Da war Ernesto Bazan zu Besuch. Der hat über sein Kuba-Buch berichtet, was mich sehr fasziniert hat, seine Herangehensweise. Einmal das Theoretische, aber auch das Praktische. Und dann hat es mich erwischt. Dann war ich einfach dieses Ausdrucksmedium Fotografie für mich zu finden oder auch zu erlauben und Dinge festzuhalten, wie ich sie sehe.
Sehr schön. Das habe ich gar nicht gewusst. Gehen wir noch mal ein kleines Stück zurück. Du hast eine Galerie gegründet.
Genau, das war 2012. Das nennt sich, oder die Galerie nennt sich Affenfaustgalerie, die existiert auch noch. Die haben wir zu dritt gegründet und das ist eigentlich entstanden. Mein damaliger Mitbewohner Markus und ich hatten unten im Erdgeschoss, da sind Grafiker gewesen, die sind rausgegangen und dann haben wir den Raum gemietet und wollten was mit dem Raum machen. Der war gut einsichtbar, große Fensterfront, freundlich und wir hatten Lust, was zu machen. Kam gar nicht aus dem Kunstbereich. Und haben dann am Anfang mit Lesungen mal ein Video gezeigt, sind zur HFPK gefahren, haben uns da vorgestellt, haben gesagt, wir haben Raum, wer möchte hier gerne ausstellen? Und das ging dann so Schritt für Schritt, dass wir Leute eingeladen haben, kleine Ausstellungen gemacht haben, am Anfang so ein klassischer Offspace. Dann haben wir irgendwann gemerkt, um auch davon beispielsweise Bildverkäufe zu generieren, brauchen wir auch einen festen Kundenstamm. Wie baut man sowas auf? Wie wächst man mit Künstler und Künstlerinnen? Wie entscheidet man sich für Künstler, Künstlerinnen? Wie so ein Selbststudium? All die Fragen. Und irgendwann haben wir dann ein kleines Festival gemacht, sind mehr auf Urban Art gegangen, haben in einem alten Fabrikgelände in Hamburg eine Ausstellung gemacht, über 3 Etagen, mit einem Rahmenprogramm, also auch dieses klassische von Vernissage bis Finissage, Pre-Opening, haben uns darin ausprobiert und eine Alternative vielleicht auch zu der Zeit in Hamburg geboten. Und das war einfach für mich auch eine Community oder ein Umgang mit Künstlern und Künstlern, die ich vorher nicht kannte, der mich auch bestärkt hat, selber ein Ausdrucksmedium zu finden und eine Stimme, mit dem ich mich, meine Gefühle und auch meine Emotionen ausdrücken kann. Also das hat mich stark geprägt, die Arbeit. Das war wie so ein Selbststudium 3 Jahre und genau. Die existiert noch und dann bin ich irgendwann ausgestiegen aus der Galerie.
Das macht mich natürlich jetzt neugierig. Was hast du denn dann bis 2012 gemacht, wenn du sagst, du kommst gar nicht aus der Kunst? Was hast du denn vorher gemacht?
Also ich hatte Abitur gemacht und hatte nach dem Abitur einen Zivildienst und FSJ gemacht im Ausland in Kolumbien. Bin dann wiedergekommen und muss ehrlich sagen, war dann auch etwas überfordert mit diesem klassischen Weg, Studium, gleich entscheiden, was soll ich machen. Und hatte mich dann erstmal in Köln für Sport eingeschrieben, habe dort angefangen zu studieren. Das hat mir dann noch im zweiten Semester dann aber, habe ich mich da einfach nicht so wohl gefühlt in der Rolle des klassischen Sportstudenten. Und zu der Zeit, ein damaliger Freund hat ein Auslandssemester in Kalifornien gemacht. Und den haben wir mit so einer festen Freundesgruppe dann besucht. Und das war irgendwie für mich voll aufregend. Das erste Mal in Amerika, das Licht, die Leute, die Möglichkeiten, einfach die andere Perspektive mal einzunehmen. Und dann bin ich wiedergekommen und habe das Studium beendet und bin dann nach Hamburg zurückgegangen, weil das war so die Base. Ich komme aus Bremervörde, bin ich aufgewachsen, eigentlich aus Bremen. Meine Eltern müssen scheiden lassen. Dann sind wir nach Bremervörde gezogen. Das ist alles so zwischen Bremen und Niedersachsen. Und in Hamburg, genau, hat es dann, wie gerade eben gesagt, angefangen, dass wir selber was erschaffen wollten. Und dann hat es mit der Galerie angefangen. Und das war natürlich auch ein Hindernis am Anfang. Wir kommen jetzt nicht klassisch, wie sonst teilweise, das kann man nicht sagen zu allen Leuten, aber Leute, die Galerie oder Institutionen, die kommen entweder meistens, haben die Kapital, was die mitbringen, kommen aus Sammlerfamilien. Das hatten wir alles natürlich nicht. Das hat Vor- und Nachteile.
Ja, ich wollte gerade sagen, also dann habt ihr wahrscheinlich auch eine Zeit durchlitten. Irgendwie muss das ja finanziert werden.
Genau, also wir waren alle noch berufstätig nebenbei. Und dann haben wir Förderungen teilweise bekommen von der Stadt. Und dann hat sich so langsam angefangen, selber zu tragen. Nach einer Zeit, wenn man halt so einen Kundenstamm aufbaut, ist es möglich, auch über Verkäufe gewisses Geld zu generieren. Da hatten wir Glück, dass wir geringe Raummiete am Anfang hatten. Genau. Und jetzt trägt es sich und ist eine kommerzielle Galerie.
Und dann hast du die Seiten gewechselt, kann man sagen. Also dann hast du entschieden, selber Kunst zu machen.
Genau, vielleicht das zum Verständnis. Am Anfang 2012 haben wir die Galerie gegründet. Dann war diese Tätigkeit hat sich ja erstmal definiert. Was macht man überhaupt, Anführungszeichen, als Galerist? Am Anfang waren wir eher Raumbetreiber und haben Veranstaltungen gemacht. Und dann kam das und in dem Team haben sich natürlich auch verschiedene Aufgaben gebildet. Ich war dann teilweise mehr für die Künstlerbetreuung zuständig. Und fürs Handwerklich, für den Aufbau, Ausstellungsaufbau, Abbau, wie kann man Räume inszenieren für die Bedürfnisse der Ausstellung, für die Künstler und Künstlerinnen. Und dann hatte ich mir parallel neben der Affenfaustgalerie eine Gruppe mit Freunden organisiert. Das hat sich Zion Projects genannt, da ich vom Wellenreiten komme und immer fasziniert war, was so zwischen der Subkultur in Kalifornien beispielsweise, aber auch in Südafrika für in Anführungszeichen kreative Ergebnisse entstehen in Bildern. Leute, die beispielsweise Skateboard oder Surfen. Und wir waren in Hamburg nicht ganz so zufrieden mit dem Angebot, was in dem Bereich passiert von Veranstaltungen. Und dann haben wir uns gedacht, wir machen einen Kurzfilm über die europäische Szene von Künstlern und Künstlerinnen, die eine Verbindung zum Wellenreiten haben, zum Surfen. Und da haben wir dann das gemacht. Das hieß Counterculture. Den Film kann man, glaube ich, online auch noch sehen. Das war 2014. Und dadurch haben wir dann auch die erste Ausstellung gemacht. Das war meine erste Gruppenausstellung, wo ich selber auch mitgemacht habe. Also wir sind autodidaktisch mit einer Kamera losgezogen, haben die Leute porträtiert. Und die Ausstellung mit den Leuten, die wir dann in Hamburg organisiert haben, da habe ich dann selber auch mitgemacht mit Fotografien. Das war so der erste Kontext, auch Sachen zu hinterfragen, zu schauen, was will man überhaupt hier zeigen und auch die Arbeit weiterzudenken vom Ausdrucksmedium Fotografie hin dazu, Sachen auszudrucken, vergrößern, wie will man Sachen präsentieren. Also auch die Archivarbeit, die ein großer Teil heutzutage, würde ich sagen, bestimmt 80% meiner Arbeit ausmacht. Genau, das war recht, das war eine schöne Erfahrung. Das war für mich eine sehr, eine schöne, aber auch bereichernde Erfahrung. Und dann habe ich mich 2016 dafür entschieden, die Galeriearbeit in Hamburg zu pausieren. Und bin nach Amerika gegangen für ein halbes Jahr, nach Los Angeles. Auch relativ naiv. Ich habe mir einen Flieger gebucht. Kurz bevor ich abgeflogen bin, hat mir noch ein befreundeter Galerist den Tipp gegeben, hey Lucien, Los Angeles ist teuer. Wenn du irgendwie Hilfe brauchst oder Arbeit, kannst du ja mal bei Sprüt Magers anfragen. Die haben da eine Dependance. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nicht so verwurzelt oder auch hatte mich im Vorfeld gar nicht so informiert, was so der klassische Galeriebetrieb ist. Also diese Blue Chip Standard Galeries, die 5, 6, die auf der Welt gibt, wo auch Sprüt Magers dazugehört. Und da bin ich nach L.A. geflogen und das war eigentlich die beste Zeit, die ich mir geben konnte, weil ich war ganz auf mich gestellt. Ich hatte Zeit, auf meine Gefühle, auf meine Bedürfnisse zu achten. Ich hatte mir da ein Auto gekauft, habe da im Auto gelebt und konnte Land und Leute besuchen, die ich interessant fand. Und hatte dann auch das Glück, in einem sehr professionellen Umfeld bei Sprüt Magers arbeiten zu dürfen. Und dort nochmal mit einer anderen Professionalität von Künstlern und Künstlerinnen in Berührung zu kommen, die dort meistens in dieser Liga oder in diesem Karrierebereich wie kleine Firmen funktionieren, die Angestellte haben, große Studios, Produktionen etc. Und das war für mich sehr bereichernd. Und da hatte ich dann zwei deutsche Künstler kennenlernen dürfen und auch für die kurz zu assistieren, die eine Ausstellung in Amerika hatten, in L.A. Und über die Galerie habe ich dann auch 2018 Andrea Zittel kennengelernt und durfte bei ihr, sie hat so ein Artist-Residency-Programm in Joshua Tree, AZ West nennt sie das, und dort durfte ich dann auch zweimal eine Residency machen, was für mich auch einfach sehr prägend war, eine große Hilfestellung, da ich vorher alles autodidaktisch erlernt hatte und vielleicht nicht immer einen klassischen Bereich hatte, wo ich mich ausprobieren konnte, wie in einem Hochschulstudium, man hat offene Werkstätten etc., Infrastrukturen. Und das war bei der Residency halt gut, das war in abgesteckter Zeitrahmen. Ich wusste, was ich zur Verfügung habe, welche Werkstätten, was meine Aufgaben waren und dass ich mir klar war, jetzt kann ich an meinen Sachen arbeiten. Und ich habe jemanden mentormäßig, mit dem ich mich auch auseinandersetzen kann, dem ich Fragen stellen kann, der erfahren ist, in dem Fall Andrea Zittel. Nach dieser intensiven Zeit und auch mal diesem Perspektivenwechsel eher mehr im Atelier gewesen, mehr in der Produktion, nicht nur so im organisatorischen Bereich oder im kuratorischen Bereich, war ich davon fasziniert und habe mich da einfach viel mehr wiedererkannt in dieser Rolle. Und das Bedürfnis war dann einfach, die Seiten zu wechseln. Hatte dann, bin ausgetreten aus der Galerie und bin nach Berlin gezogen und habe dort dann parallel als Arthändler bei Sprüt Magers weiterhin gearbeitet. Das ist dann meistens immer eine sehr temporäre Arbeitsphase. Man hat Aufstellungsaufbauten, Abbauten. Das kann dann manchmal so 3, 4 Wochen gehen. Dann hat man wieder eine Pause, wo man sich mehr auf seine eigenen Sachen dann konzentrieren kann. Und das war am Anfang ganz gut, so für den Einstieg für mich.
Dann gehen wir da mal rein in diesen Moment. Warum musste es für dich die Fotografie werden?
Ich hatte 2012 auch schon damit angefangen, so kleine Zines, Hefte zu machen für Freunde, wenn zum Beispiel Geburtstagsfeiern waren. Ich hatte am Anfang viel fotografiert, so im persönlichen Umfeld, schon zur Galeriezeit, aber auch davor. Und das habe ich dann, hat sich angeboten in so kleinen Heften, die wirklich auf dem Fotokopierer gemacht wurden und dann zusammengetackert, wenig Aufwand, aber es war schön, so eine Komposition zu finden. Und warum ich das gemacht habe oder warum ich der Fotografie treu geblieben bin oder sich für mich gefunden habe, das ist dieses Ausdrucksmedium. Ich habe mich einfach sofort, also A, die Schnelligkeit, ich kann das Bild festhalten, im Bruchteil von Sekunden. Und dieser Ausdruck, also ich habe mich verschiedene Ausdrucksformen vorher, ich habe einfach versucht, auch ein bisschen zu zeichnen oder zu malen. Das war aber nicht so befriedigend und nicht so, ja, es hat sich einfach nicht so gut angefühlt. Die Freude dabei auch, ein Faktor auch Spaß, also der Umgang mit der Kamera, das Fotomedium, die Filme entwickeln lassen, die einzelnen Positionen von irgendwie Film einlegen, zu fotografieren, Dunkelkammer entwickeln, Fotos scannen, sehen. Ich habe einfach dort Raum und Zeit verloren. Ich konnte eintauchen und es hat sich nie irgendwie für Arbeit oder wie ein Job angefühlt, sondern das war ich musste das oft einfach machen. Ich konnte das gar nicht so richtig begründen. Die Funktion, ich hatte immer so Point-and-Shoot-Kameras bei mir. Also ich bin nie ohne Kamera unterwegs gewesen. Das fand ich sehr hilfreich, einfach Momente intuitiv festhalten zu können, ohne wirklich jetzt große Kameras aufbauen zu müssen. Immer mit, also nichts Inszeniertes bisher fotografiert. Alles sozusagen, was mir im Alltag auffällt und meine Sinne sagt, ich muss das fotografieren, das halte ich fest. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit konkretisiert. Das war am Anfang eher so privates Umfeld. Dann kam es dazu, dass mich es interessiert hat, immer mehr, wie sich Sachen verändern im Laufe der Zeit durch Benutzung, durch Sachen werden angefasst, zum Beispiel in der U-Bahn oder S-Bahn eine Haltestange, die so langsam so eine Patina entwickelt, weil Menschen immer wieder an die gleiche Position der Griffhöhe greifen. So Alltagsspuren, die sich für mich wichtig angefühlt haben und die ich versucht habe, vielleicht zu dokumentieren und aus diesem Chaos, der links und rechts auffällt oder immer noch ist, zu fokussieren, nur sozusagen auf dieses Detail, beispielsweise die Patina einer S-Bahn-Haltestange.
Ja, gehen wir noch mal ein bisschen tiefer rein in deine Arbeit, weil wir sind ja hier auch in einem Podcast und wir können ja immer nur darüber reden und etwas beschreiben, was ich ja gut finde auf eine Art. Versuch mal so ein bisschen zu beschreiben, was willst du denn dem Betrachter mitgeben?
Vielleicht mag ich das am konkreten Beispiel. Das ist eine aktuelle Arbeit, die jetzt veröffentlicht wird im Distanzverlag in einem Buch. Die Arbeit heißt Cracks and Dents. Das sind Karosserieschäden, die ich dokumentiert habe in meiner Aufenthaltszeit 2016 und 2018 im Raum Kaliforniens. Mittelpunkt LA, Los Angeles, ein hohes Verkehrsaufkommen. Man verbringt sehr viel Zeit im Auto, wenn man von A nach B möchte. Und dazu kommt noch, ich habe im Auto gewohnt. Also ich hatte nochmal einen anderen Bezug zu dem Auto, also als Schutzraum. Was auch in Kalifornien mir oft aufgefallen ist gegenüber Deutschland, dass das Auto auch beispielsweise für ein erstes Date, man fährt ans Meer, setzt sich da ins Auto am Parkplatz. Also das Auto spielt nochmal eine andere Rolle. Nicht nur das Verkehrsmittel, um nach A nach B zu kommen, sondern auch der Wohnraum ist teuer. Generell das Klima ist natürlich anders und erlaubt es auch, dass man im Auto wohnen kann. Das ist aber ein gängiges Mittel auch dort vor Ort. Und wie würde ich da meine, wenn man die Bilder jetzt beschreiben müsste, das ist fast sowas wie, ja, auf eine Art und Weise ist ja so ein Auto immer so ein Statussymbol. Einige Leute holen sich da Chromfelgen oder irgendwie einen Spoiler hinten ran und mich hat gerade das andere interessiert. Was auch beeinflusst wurde, dazu muss man vielleicht noch kurz im Vorfeld sagen, in Amerika gibt es nicht so eine strenge Auflage von einem TÜV wie in Deutschland. Also die Autos dürfen dort vor Ort beispielsweise mit Holzaufbauten fahren. Die Regeln sind viel niedriger angesetzt. Und das bedeutet auch, wenn es Schäden, beispielsweise Blechschäden gibt oder es hängt irgendwo was runter, die Autos sind trotzdem fahrtauglich, dürfen sie fahren. Das hat mich sehr fasziniert, weil dadurch, wenn man sich diese Nahaufnahmen, wenn man ranzoomt an diese Verletzungen, die so ein Auto hat, in Anführungszeichen, Beulen, Kratzer, provisorische Reparaturen, das hat mich einfach fasziniert, diese Formen, das ist wie so, ja, wie abstrakte Malerei etwas. Und das ist sowas, Unscheinbares auf dem ersten Blick, aber wenn man das rauszoomt und als Ausschnitt sich vorstellt, sind das interessante Farbgebungen mit Strukturen, Oberflächen von Lack.
Genau. Ja, sehr schön. Dann erzähl mal ein bisschen was von dem Buch.
Also im Buch, das ist ein Softcover-Buch und das sind eine Werkserie von 2016 bis 2018. Und das sind insgesamt 34 Motive, für die ich mich entschieden habe. Ich habe natürlich viel mehr fotografiert, aber das war so das Repräsentative für mich. Und die sind teilweise einfach auf Einzelseiten, dass man eine Vollseite Bild hat, auf der anderen Seite eine Ruhefläche, eine weiße Seite. Oder klassisch, man hat eine Doppelseite oder klein und groß. Das sind die drei Formate, die sich im Buch wiederholen. Und am Ende des Buches hat man noch eine Legende ohne Text und ohne Nummerierung, einfach um auch dieses Farb, das ist wie so eine Farbpalette, die man dann präsentiert bekommt von verschiedenen Karosserien und Lacken. Das finde ich auch gut sozusagen als Gesamtbild, dass man dann sich, man kann reinzoomen, aber man sieht es auch als Ganzes wie so eine Art Leinwand. Also die Bilder funktionieren auch nebeneinander gut.
Jetzt nochmal rein ins Nähkästchen quasi. Also hast du das selber organisiert? Wie ist es zu dem Buch gekommen?
Genau, ja, auch eine interessante Frage. Ich habe das selber organisiert. Ich hatte mir viel Zeit genommen, um meine Archive durchzuschauen. Das war eigentlich so der Zentrum der Zeit, wo wir hergezogen sind. Habe ich mir die Zeit genommen oder konnte mir die Zeit nehmen und habe gemerkt, das ist unfassbar viel. Was ist das überhaupt? Erstmal die Frage gestellt, was mache ich damit jetzt mit den ganzen Bildern? Davor stand natürlich so ein Gefühl von, ich würde das gerne zusammenbringen, um auch Leuten zu zeigen, um in einen Austausch zu gehen. Also dieses, früher war ich oder bis zum dem Zeitpunkt war ich eher zurückgezogen oder habe mich mit meinen Arbeiten auch nicht so wirklich identifiziert und das nach außen getragen. Und in diesem Prozess, durchs Archiv zu schauen, dann habe ich Freunde am Anfang erstmal noch dazugezogen, dann habe ich mir übers Internet mich belesen, wer Kurator ist, wer im Bereich Fotografie Workshops bietet. Dann bin ich mal, habe die angeschrieben, habe die einfach gefragt, ich bin hier gerade in einem Prozess, wie sieht das aus? Kann man bei Ihnen irgendwie eine Stunde buchen oder wie läuft das überhaupt? Ich erstmal über die Strukturen informiert, die in dieser Welt oder in diesem Editing, wie man da rangeht, wie man das macht, habe mich wie so ein Selbststudium damit auseinandergesetzt. Dann hatte ich auch mal eine Session mit Wolfgang Zurborn, vielleicht sagt ihr das auch was. Und das hat mir gut geholfen, einfach so ein Gegenpart zu haben, der mir Fragen stellt und der auf meine Arbeiten reagiert und aber auch ein Wissen hat und mir eine Bestätigung gibt, dass das jetzt nicht einfach nur reinste Hobbyfotografie ist. Und dann bin ich auf Verlage zugegangen, habe den PDFs geschickt, habe mich informiert, habe die am Anfang angerufen, wie läuft das, kann man sich vorstellen, habt ihr Kapazitäten? Das ist natürlich auch ein mühsamer und langer Weg. Viele Verlagshäuser haben feste Künstler, Künstlerinnen, mit denen sie zusammenarbeiten, bis man da erstmal reinkommt und auch nicht nur auf so eine Infoadresse reagiert. Dann habe ich geschaut, bei Fotofestivals gibt es oft die Möglichkeit, Portfolio-Viewings zu buchen, wo man dann an Personen manchmal auch rankommt, die im Verlagshaus arbeiten und wo man ansonsten manchmal gar nicht so die Möglichkeit hat, ranzutreten. Und da bin ich auch auf Rebecca vom Distanzverlag aufmerksam geworden. Ich hatte es damals nicht geschafft, zum Fotobuchfestival nach Leipzig zu kommen. Genau, ich habe es nicht geschafft. Und B, es war auch, glaube ich, recht schnell ausgebucht. Das sind immer sehr begrenzte Plätze. Und bin dann aber hartnäckig geblieben und habe sie mir weiterhin angeschrieben und habe gesagt, so, ich habe es nicht geschafft, gibt es trotzdem eine Möglichkeit, dir mal was zu zeigen. Und dann habe ich sie in Berlin besucht, den Distanzverlag, mit zwei Arbeiten. Und die eine davon war Cracks and Dents, die dann auch Interesse gefunden hat beim Verlag.
Und du musstest dann Geld mitbringen oder gab es auch eine Förderung?
Genau, so eine Mischkalkulation, eine Förderung, die jetzt nicht vom Verlag kommt, sondern die man sich über gewisse Fördermöglichkeiten, Anträge, sehr viel Glück natürlich, das sind ja eine von Stiftung Kunstform bis BBK, alles Mögliche ist oft ausgeschrieben. Ich habe mich bei vielen Sachen beworben und hatte dann einmal das Glück, dass ich eine Förderung bekommen habe. Natürlich hat mir am Anfang auch die Frage gestellt, selbst publizieren oder mit einem Verlag in Zusammenarbeit zu gehen, was sind Vor- und Nachteile? Und ich bin natürlich auch in einer Familiensituation berufstätig, habe zwei kleine Kinder, dieses Rumreisen auf Fotofestivals, jeden Buchladen selber aufsuchen. Das waren auf jeden Fall mit Argumente, wo ich gemerkt habe, das kann ich nicht abdecken. Das kann ich nicht alles erledigen. Dafür habe ich die Zeit nicht. Und die Verlagsarbeit war für mich dann auch wichtig, als Einstieg eine gewisse Repräsentation zu haben, um auch ein gewisses Netzwerk erreichen zu können, wo ich sonst gar nicht so den Zugang zu habe. Und da war ich echt glücklich, dass Distanz sich da auch bereit erklärt hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Für mich nach meinen Recherchen ist und war es ein renommierter Verlag, der sich gerade in diesem Kunst- und Buchmarkt schon seit Jahren gut präsentiert.
Jetzt nochmal die Frage so ein bisschen, wie bist du denn vorgegangen? Also wenn du sagst, es sind 34 Bilder in dem Buch, da hat es doch sicher mehr gegeben. Wie war sozusagen der Prozess?
Also der Prozess hat damit begonnen, dass ich mich mit meinem Archiv auseinandergesetzt habe und ich hatte die erste Buchidee vor Cracks and Dents, die ich auch mit Wolfgang Zobern besprochen habe, war eher eine Zusammenstellung von verschiedenen Zeitsträngen der Fotografie bei mir. Das ist sozusagen, da waren Bilder von Cracks and Dents, der Titel war damit noch gar nicht geboren, aber da waren Aufnahmen von Karosserien mit drin, sowie von Porträts, sowie von Architekturaufnahmen und Landschaftsaufnahmen. Und da war der erste Ansatz, so ein Werk zu schaffen, um verstehen zu können, wie Bilder auch miteinander kommunizieren können, sozusagen. Dass es nicht nur eine reine Serie ist, die zusammenspricht, weil ich, mein Prozess ist ja schon so, wenn ich fotografieren gehe, ich gehe jetzt nicht fotografieren und sage, ich möchte jetzt ein Porträt machen oder ich möchte ein Auto fotografieren, das irgendwelche Beulen hat, sondern das passiert auf dem Weg, wenn ich mich bewege in meinem Umfeld und ich sehe dieses und im Endeffekt nachher im Archiv wird es dann in die Kategorien zugeordnet. Deswegen fand ich das als Ansatz für ein Buch auch repräsentativ. Da war es aber so, dass ich mich sehr schwer getan habe, aus diesem gesamten Archiv Bilder so zusammenzustellen, dass es auch einen thematischen Bezug nachher hat und sich nicht einfach wie eine Aneinanderreihenfolge von Bildern anfühlt. Und da hatte ich dann Wolfgang Zurban kontaktiert und auch zwei andere Leute und die mir beim Editing einfach geholfen haben, die erfahren sind damit, auch ein Narrativ zu erstellen in so einem Buch. Und daraufhin, genau, dann habe ich das abgeschlossen und habe mich damit dann mit den zwei Sachen, ich hatte Cracks and Dents für mich selber einmal sozusagen schon mal veröffentlicht in so einer kleinen Fotobox-Edition, die ich gestaltet habe. Da wollte ich gerne, da habe ich Abzüge gemacht in einem kleinen Format und in so eine Box gelegt und oben das eingraviert, Cracks and Dents. Das war für mich wichtig, weil ich was haptisch in der Hand haben wollte auch. Dieses Medium nicht nur abgedruckt, sondern Leute können sich das hinlegen, können ein Foto auswählen. Und im Laufe der Zeit kriegt es halt auch Gebrauchsspuren. Und das hatte ich dem Verlag dann auch gezeigt. Und die fanden das interessanter, mit der Serie so anzufangen, als aus diesem Konglomerat, was fast dann wie so eine Monografie ist, wo man sagt, man hat die verschiedenen Fotografiestränge zusammengeführt. Das war noch etwas früh. Und das hat der ganze Prozess, würde ich sagen, hat 3 Jahre gedauert. Also genau, 3 Jahre, sich damit auseinanderzusetzen, dann Fördergelder zu akquirieren, im Verlage anzuschreiben. Dann bin ich einmal alleine, habe ich mir so einen Stand auf der Vienna Art Book Fair gemietet und auch dem Fotobook Festival in Leipzig und habe erstmal selber so ein bisschen angetestet, was ist bei dem Publikum überhaupt gefragt, wie reagieren Leute auf Arbeiten von mir. Und hatte im Vorfeld auch mit einem kleinen Verlag aus Berlin über meine Zeit bei Andrea Zittel ein kleines Zine gemacht. Und ja, so schrittweise mich daran getastet. Und ich bin auch immer noch in dem Prozess. Also ich habe jetzt 2 weitere Projekte, die ich auch gerne im Buch zusammenfassen würde. Und ja, das finde ich in der Fotografie immer ein Medium, was so zwischen Ausstellung, es ersetzt nicht die Ausstellung, aber gibt die Möglichkeit, am Anfang schon mal Sachen einzufangen und in einem gewissen Rahmen, in diesem Buchrahmen festzuhalten. Und das zweite ist dann das nächste, die Ausstellung, wo ich mich mehr drum kümmern möchte.
Sehr schön, ist sehr schön, dass du das Haptische auch hier hervorgehoben hast. Also du hast so tatsächlich so Blut geleckt, oder? Fürs Buch.
Genau, fürs Buch, für die ganze künstlerische Arbeit. Also ich bin da mir auch immer noch nicht ganz sicher, wie ich mich selber tituliere, Fotograf, Künstler. Also ich finde, das ist so eine Schnittstelle. Und genau, ich habe da ein Vertrauen in meine Arbeit und eine Wichtigkeit auch gesehen. Und die möchte ich gerne auch mit einem Publikum teilen. Ja.
Ja, sehr gut. Dann gehen wir nochmal so rein in die Auswahl der Bilder. Wann entscheidest du denn, dass ein Bild ein gutes Bild ist?
Gute Frage. Ich würde zuerst sagen, steht ein Gefühl bei mir. Ich reagiere auf ein Bild, was ich sehe und als gut empfinde. Und dieses Gefühl ist zusammengesetzt aus verschiedenen Aspekten. Erster Aspekt, eine gewisse Zeitlosigkeit. Das ist für mich wichtig. Also egal, wann ich mit diesem Bild wieder konfrontiert werde, ist es eigentlich immer noch gut. Also es wirkt auf mich, es berührt mich, es lässt auch eine Intimität und Nähe zu. Das finde ich auch für mich, für meine Erfahrung wichtig, dass es nicht zu aufdringlich ist. Und zum Gefühl würde ich sagen, man fühlt oder ich fühle mehr, als dass ich das sehe, das Bild. Also ich sehe das Bild, aber die Gefühle sind auf einer anderen Ebene und die sind intensiver. Das Gefühl kann ein Beispiel sein, was sehr stark oft ist, als wäre ich selber bei der Fotografie dabei gewesen. So eine Nähe lässt dieses Foto zu. Ich kann mir selber vorstellen, zum Teil, wie dieses Bild gemacht wurde oder wie die Situation war. Die gewisse Intimität, die Ruhe und nicht die Aufdringlichkeit und der Vorsatz schon, dass das Bild einfach was will. Das Bild will eigentlich gar nichts. Es ist einfach da und ist zeitlos. Und löst bei mir beim Betrachten ein Gefühl aus. Das kann ganz verschiedene Emotionen auslösen, aber dieses Gefühl ist einfach da und lässt dazu eine Nähe da.
Ja, und dann jetzt nochmal die Frage auch zum Schluss. Gibt es weitere Projekte, die da in der Pipeline sind bei dir?
Genau, die eine Sache ist, es ist ein Verlag aus der Schweiz, Innenbooks, die sich spezialisiert haben auf Zines, weltweit mit auch namhaften Künstlern und Künstlerinnen Zines zu machen. Da machen wir ein Zine zusammen, das kommt jetzt in den nächsten Monaten raus. Und mit dem Innenbooks aus werde ich auch ein Buch machen. Eigentlich auch echt etabliert in einer gewissen Szene. Also die verbinden so etwas, so eine Subkultur von nicht klassisches nur Galeriebetrieb, dieser Elfenbeinturm, der manchmal also abgebildet wird, sondern sind auch in so mit Fashion, Streetwear, Streetkultur verbunden, wovor ich mich gar nicht, also wo eigentlich meine Wurzeln auch sind. Also ich versuche so die Bereiche auszuloten, auch zu schauen, dass man in beiden Bereichen auch tätig sein kann. Also nicht nur dieses klassische irgendwie White Cube, ich habe eine Galerie, die mich vertritt, sondern auch der andere Bereich. Und das zweite Projekt, was ich eigenständig mache, ist, ich habe für ein Jahr im Kunsthaus Bregenz gearbeitet als Karenzvertretung und habe die Möglichkeit gehabt, einfach im Haus viel zu fotografieren. Und darüber mache ich jetzt ein Buch, möchte ich ein Buch machen, weil es die Architektur nochmal von innen mehr zeigt, als sozusagen nur von draußen Peter Zumthors Bauweise, die sozusagen die der Blick hinter die Kulissen von einem großen Ausstellungshaus. Und ich habe dort als technischer Dienst gearbeitet für ein Jahr und konnte währenddessen einfach viel fotografieren.
Ja, lieber Lucien, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Ja, vielen Dank, Andi.
Ja, danke nochmal an Lucien und hier nochmal kurz Nachtrag zu seiner Biografie. Lucien David Schery wurde 1985 in Tarmstedt geboren. Er ist Fotograf und Künstler und lebt mit seiner Familie in Buchenberg im Allgäu. Nach Stationen als Assistent bei Jane Nelson in Los Angeles und einer Work-Trade-Residency bei Andrea Zittel setzt er sich in seinen Arbeiten mit Materialität und sichtbaren Spuren auseinander, die durch Nutzung und Veränderung entstehen. 2012 war er Mitbegründer der Affenfaust-Galerie in Hamburg. Sein erstes Buch, das er gerade im Gespräch erwähnt hat, Cracks and Dents, das jetzt gerade Mitte April 2025 im Distanz Verlag erschienen ist, zeigt Detailaufnahmen von Gebrauchsspuren diverser Karosserien, die vorwiegend in Los Angeles aufgenommen wurden. Dabei dokumentiert Cherry eine große Vielfalt von Texturen, Formen und Farben von Autoteilen, deren Oberflächen sich durch Rost, Oxidation, Schmutz oder Lackabplatzung auszeichnen. Durch diese Nähe wirken die Close-up fast körperlich, wie persönliche Aufnahmen vergangener Verletzungen. Der Titel verweist auf sogenannte Crack-and-Dent-Sales in den USA, bei denen beschädigte Ware vergünstigt angeboten wird. Ja, Links dazu, Motive von Lucien sind seit dem 25. April bei Artflash zu sehen unter www.artflash.de. Der Buchverkauf von dem im Distanzverlag erschienenen Buch, das gerade im Gespräch erwähnt wurde, läuft über seine eigene Homepage unter luciendavidcherry.com, Cracks and Dents Book. Diese Links werde ich natürlich in den Shownotes zur Verfügung stellen. Oder das geht auch über den Verlag, da kann man das Buch auch bestellen unter www.distanzverlag.de und dann nach Lucien suchen. Im Mai wird es eine Zine-Veröffentlichung geben mit dem Titel Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer unter www.innenzines.com. Der Verlag wurde gerade auch im Gespräch erwähnt. Und wer regelmäßig wissen will, was bei ihm los ist, der folgt ihm einfach auf Instagram unter Lucien Cherry. Ja, das war's für heute. Vielen Dank nochmal an Lucien. Ja, und selbstverständlich, das sage ich jetzt auch nochmal, selbstverständlich sind all die Informationen in den sogenannten Shownotes zum Anklicken von mir aufbereitet. Und sollte ich den Namen falsch ausgesprochen haben, tut es mir leid. Ich habe versucht, ihn richtig auszusprechen. Ja, wer dabei sein will, der reicht sein Buch jetzt beim Deutschen Fotobuchpreis ein. Das Bewerbungsformular, das Teilnahmeformular ist online und ich wünsche allen Einreichern viel Glück dabei. Und wie gesagt, jedes eingereichte Buch, ganz gleich, ob es eine Medaille bekommt oder nicht, bleibt sichtbar durch unsere Kooperation mit der Staatlichen Bibliothek Regensburg und der Kunst- und Museumsbibliothek in Köln. Dort übrigens werden wir ab 10. Mai den Preisträgerjahrgang 23 und 24 ausstellen. Kommt vorbei. Ja, lasst ein kostenloses Abo da, tragt euch in den Newsletter ein und schreibt mir, wenn ihr wollt und wenn es Fragen gibt, eine Mail an podcast@fotografie-neudenken.de. Ich bin immer noch erkältet. Wenn ihr diesen Podcast interessant findet, dann empfiehlt ihn gerne weiter und lasst mir eine Bewertung da auf Spotify, auf Apple Podcast oder wo ihr sonst Podcast hört. Fotografie Neudenken, der Podcast, ist eine Produktion von Studio Andy Scholz, März 2025. Konzeption, Redaktion, Produktion, Schnitt und Musik, Andy Scholz. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Reinhören, gesund bleiben da draußen. Ciao, ciao und bis bald.
Fotografie neu denken, der Podcast.